Dem Uli Dickmeier sein Frau ihr Geburtstag wird an diesem Wochenende gefeiert und da gratuliert der Gender Podcast von nordbayern.de natürlich recht herzlich, wohl wissend, dass es nicht die Frau von Uli Dickmeier ist, um die es sich bei Katrin Walter handelt, sondern nur seine Lebensgefährtin und die Mutter der gemeinsamen Kinder. Für uns hat es zur Folge, dass wir heute nur zu zweit rumhängen. Hallo Florian Zenger.
Servus.
Wir haben versucht, Ersatz zu beschaffen für den unersetzlichen Uli Dickmeier, aber Laura Engelhardt schaut sich gerade in Bayreuth eine Pokalsensation an. Wenn ich das auf Instagram richtig gedeutet habe und ihre
Stand jetzt ist es noch eine Viertelstunde.
Ja. Schauen wir mal. Wir nehmen auf am Samstag, den 30. Juli um 17.03 Uhr, weil ich morgen zum Amateurfußball muss, zu Türkspor. Diesen Auftrag habe ich sehr gerne angenommen, in der Annahme, die spielen weiterhin an der Deutsch-Herrn-Wiese, was ungefähr 1,5 Minuten von mir entfernt ist, aber jetzt spielen die in Reichelsdorf oder so am sogenannten Arsch der Welt und ich muss morgen eine halbe Stunde dahin und wieder zurückfahren und hoffe pünktlich zum Länderspiel, zum EM-Finale wieder da zu sein. Dann habe ich noch Osman Cankaya gefragt, aber der hat keine Lust. Und dann haben wir schon aufgehört. Du wolltest ihn auch nicht überreden, weil das wäre wieder übergriffig gewesen.
Ich habe kurz mit ihm geschrieben und er hat gemeint, ich darf mich gern mit ihm zusammenschließen und dich von links und von rechts ausnörden, aber nicht öffentlich.
Ja, okay, dann machen wir das mal ganz, ganz privat und ich schneid's heimlich mit, dann wie ich da zerlegt werde in alle Einzelteile. Was machen wir denn heute, Flo? Du hast Ferien, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Jetzt ganz offiziell und tatsächlich?
Ja. Anders als sonst im Jahr, Lehrerwitz. Was hast du vor? Unspektakulär habe ich das in Erinnerung, oder? Du bist nicht so der Meer.
Ich bin kein großer Strand, Meer, Sonne, sonst irgendwas Mensch. Wenn man eine rothaarige Frau hat, kann man ja eh nicht in die Sonne fahren.
Ja. Gut. Also das heißt, ihr bleibt.
Und ich mag's auch nicht. Also.
Aber die Sonne ist ja hier, also. Ja. Nee. Okay.
Wir fahren an den Waginger See und da auf einen Reiterhof für eine Woche.
Naja.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Das haben wir nicht mal von diesem Reiterhof aus auch einen Podcast mit dir gemacht? Oder war
das war anderer Bauernhof, aber ja, wir fahren halt wieder da runter, Nähe von Burghausen. Also so Burghausen, Salzburg, das Eck.
Wacker Burghausen hat gerade ein Fußballspiel verloren gegen, habe ich bei dir gelesen?
Filzing.
Gegen Filzing.
Das ist ein Ortsteil von Cham.
Ja, und Cham ist in der Oberpfalz, oder? Wir
genau.
Oberpfalz-Menschen. Das ist aber schon dunkle Oberpfalz.
Das ist tschechische Grenze schon.
Ja, also. beim Drachenstich da in der Nähe, oder? Also,
genau.
Oder
ist, Furt ist woanders, aber.
Furt im Wald ist woanders?
Das ist dieselbe Gegend, Ahnung.
Wir sind mehr so westliche Oberpfalz.
Ja, genau.
Ja, okay. Ich war mal beim Drachenstich, du auch?
Nee.
Okay. Nee. Gar nicht so.
Nee, aber vor dem Wald ist auch Landkreis. Ich hab nachgeschaut, ist auch Landkreis Cham.
Naja, siehste.
Ja, passt schon. Nee, die DJK Filzing ist in die Regionalliga Bayern aufgestiegen und hat die ersten 3 Spiele gewonnen.
Wahnsinn. Obwohl bei Wacker Burghausen ein ehemaliger Bucher Junge mitspielen darf, dessen Name mir jetzt nicht einfällt,
was die Verbindung jetzt nur noch halb so schön macht.
Ja.
Wenn du den Namen nicht mehr weißt.
Ja, Jannik Scholz vielleicht. Der auszog, um in Memmingen Fußball zu spielen erst und dann jetzt in dieser Saison bei Wacker Burghausen gelandet ist. Ich hoffe, das ist richtig, sonst schimpft mich Michael Fischer. Ja. Hat er gespielt? Yannick Scholz jetzt gegen Fülzing?
Der hat bisher alle drei Spiele über 90 Minuten gemacht.
Ein Wahnsinn, weil er ist ja nicht mehr der Allerjüngste und startet
mit 25?
Jetzt, also, ich meine, für eine jetzt das erste Mal unter Profibedingungen arbeiten. Ja, cool, eigentlich. Herzlichen Glückwunsch.
Bei mir läuft parallel das Spiel von der U23 auch.
Die gerade,
ja, gegen Hankhofen Heiling spielen.
Mhm. Auch noch ein so sehr ein schöner Städtename. Aha, wie steht's?
Es sind erst 7 Minuten gespielt, noch steht's 0-0, aber Jermaine Nischalke hat schon aus 2 Metern Ball aufs Tor gelupft.
Ah, okay. Wir sind jetzt hier auch der Nischalke Fanclub. Ich warte mal auf den ersten großen Eklat, aber du behauptest ja, der kommt nicht wegen Christian Fjell.
Ja. Okay. Mal schauen.
Aber das finde ich gut, dass du, während du dich mit mir unterhältst, dann noch zwei Fußballspiele laufen hast. Ich werde hingegen konzentriere mich voll auf diesen Podcast und krieg's trotzdem wieder nicht gebacken, aber gut, wir reden über ein Pokalspiel in einer der hässlichsten Städte, die ich bislang habe erleben dürfen in meinem nun auch schon weit fortgeschrittenen Leben. In Siegen, angeblich die grünste Großstadt Deutschlands, aber zumindest der Weg vom Hauptbahnhof über mein Hotel bis hin zum Stadion, wenig grün, viel DDR-Feeling irgendwie. Ich hab so ein bisschen recherchiert, weil der Fotograf Daniel Marr, der ja immer die Bilder vom 1. FC Nürnberg gemacht hat, familiäre Verbindungen nach Siegen, und er hat mir gesagt, dass es daran liegt, dass Siegen ein ThyssenKrupp-Standort war im Zweiten Weltkrieg. Ordentlich erwischt worden ist. Warum es dann so beschissen wieder aufgebaut hat, ist die andere Frage. Aber
die Frage kann man sich aber ja in Deutschland an vielen Stellen stellen.
Ja,
aber
es musste halt schnell gehen.
Und in den 50ern sah das ganz toll aus.
Ja, also es ist wirklich beeindruckend, beeindruckend hässlich, dieses Siegen. Aber es war trotzdem ein schöner Ausflug, ein schönes Stadion, ein Stadion-Kiosk, in dem es absurde Speisen gegeben hat, wie Salatteller mit Spiegelei. Den habe ich besucht vor dem Spiel. Was ein Glück war, weil es danach nicht mehr viel zu essen gab in Siegen. Und der Kollege Martin Funk von der Bild-Zeitung, mit dem ich im Hotel war, sich dann mit, ich glaube, 4 oder 5 Packungen Chips behelfen musste, um nicht gänzlich hungrig ins Bett zu gehen. Aber naja, wie hat dir der 1. FC Nürnberg gefallen?
Nachdem ich ja nicht hinfahren musste, ging's schon.
Ja, es war vor allem eine komplizierte Fahrt dahin, aber naja, das ist
ich
ja
habe da nur dein Video gesehen vom irgendwie mit Junggesellenabschied.
Junggesellenabschied, ja, die Rückfahrt war noch absurder als die Hinfahrt. Auf der Hinfahrt habe ich nur meinen Anschluss in Frankfurt Main Süd verpasst und bin dann über komische Städte nach Siegen gefahren, aber das war eigentlich ganz cool. Zurück habe ich dann eine noch absurdere Route gewählt und bin von Frankfurt Main Süd dann mit der Regionalexpress nach Aschaffenburg gefahren, um 10 Minuten früher in Nürnberg zu sein. Und das war keine so geile Idee mit dem Regionalexpress, weil der eh schon voll war, und dann stieg irgendwann eine Junggesellenabschied feiernde Gruppe Männer ein, die eine laute Musikbox dabei hatten und darüber diese Ballermann-Kracher sich angehört haben. Das erste Mal, dass ich Laila jetzt gehört habe. Und ich habe es zum Glück schon wieder vergessen, die Melodie. Deshalb.
Ich habe bisher nur die TikTok-Version gehört, die auf Rainer gedichtet ist.
Okay. Ich hoffe, du wirst sie nicht vorsingen, weil ich will wirklich, ich möchte Laila freie Zone bleiben. Eigentlich möchte ich auch in einer Junggesellenabschied freien Welt leben. Hört auf mit dem scheiße oder begeht's einigermaßen in Würde, aber nicht Bitburger trinkend einen Regionalexpress.
Ja, Bitburger trinkend ist einfach immer falsch, egal was du tust.
Ja, in jeder Lebenslage dann lieber abstinent leben. Hast du Junggesellenabschied gefeiert?
So halbert.
Echt?
Ja, also nicht durch die Straßen ziehend und grölend, sondern wir waren halt zu sechst und sind irgendwie was trinken gegangen und das war's.
Ja. Also. Das ist okay, wenn man anderen nicht auf die Nerven geht, aber da uniformiert mit irgendwelchen lustigen T-Shirts. Wir sind nur zum Saufen da, eher heiratet oder sowas. Das ist, naja, bitte. Aber jeder nach seiner Fassung. Fußball. Wir wollten ja heute dieses Pokalspiel zum Anlass nehmen, um noch mehr Taktik-Quatsch zu sprechen, nachdem Dieter Hecking gerade im Presseclub Nürnberg zu Gast war. Kann man sich auf YouTube anschauen. Und einen Appell an die Journalisten gerichtet hat. Ihr müsst euch auch ändern. Weil ihn Dieter Bracke gefragt hat, ob er in jeder Lebenslage Robert Klaus versteht. Und dann sagte Dieter Hecking sinngemäß, ja, versteht er. Man muss sich auf diese Sprache eben einlassen. Und dass das der ein oder andere Journalist nicht so gut hinbekommt. Und dass da auch nichts nachkommt im Sportjournalismus. Hast du dich da persönlich angegriffen gefühlt? Fühlst du dich persönlich angegriffen?
Nee, weil ich bin 40, ich bin nicht jung.
Ja, aber du bist doch der Rising Star des, oder Nürnberger, des weltweiten Sportjournalismus.
Ja, ich glaub, weiß nicht, ob das, da muss man, glaube ich, Dieter Hecking auch ein bisschen in Schutz nehmen, er muss nicht alles lesen.
Ja, also, finde ich schon. Es sollte man doch eigentlich, bevor man Kritik übt, müsste man dann so schon auch.
Ja gut, da wäre dann die Aufgabe eines Anwesenden darauf hinzuweisen, was es da gibt. Wenn man wobei ich die Kritik ja generell ja absolut teile, dass die Berichterstattung an vielen Stellen schon, also das ist jetzt Anwesende nicht eingeschlossen schon.
Ja, komm, ich wollte es sehr auf mich beziehen. Ist auch gut. Ich freue mich immer, wenn du hast ja dieses neue Format auf nn.de, in dem du das Spiel analysierst, so wie du es früher auf Clubfans United gemacht hast, ein bisschen weniger ausführlich. Und wir haben seit dieser Saison die Aufgabe, ungefähr 6 Stunden vorher einen kommentierenden Spielbericht auch auf nn.de zu veröffentlichen. Und dann bin ich immer sehr froh, wenn wenigstens 8 Stunden zwischen diesen beiden Texten liegen. Weil dann kommt erst Kiblavi, der irgendwie lustige Geschichten. Diesmal geht's um Zwerge. Ich habe heute im Zug schon ein bisschen geschrieben. Unter die Menschen bringt und damit keinerlei neue Abos generiert für den Verlag. Und 8 Stunden später kommt dann Florian Zenger, kriegt 10 Abos und sehr seriös. Aber ja, ich habe mich erst ein bisschen aufgeregt über Dieter Hecking und diesen Auftritt im Presseclub. Dann habe ich es mir nochmal angeschaut und bin ja durchaus bei dir. Man muss halt trotzdem immer etwas differenzieren. Weil ja,
ich glaube auch, es war in eine ganz bestimmte Richtung gerichtet und
Ja. Gut. Also wir empören uns nicht über diesen Auftritt, sondern freuen uns über den 2:0-Sieg beim ersten FC Kahn Marienborn im Leimbach-Stadion. Du hast ja schon taktisch und datenmäßig analysiert dieses Spiel. Du hast mir nämlich deinen Text für die nächsten Tage schon zugeschickt. Mir und Sebastian Böhm. Bei Sebastian Böhm kannst du dir das sparen. Der ist nämlich jetzt 3 Wochen im Urlaub. Deshalb hier gleich mal der Tipp in nächster Zeit. Immer an mich oder ans sogenannte Gruppenpostfach. Hat er vielleicht vergessen, dir zu sagen, der Böhm.
Ist gut, dass wir jetzt also redaktionsinterne Dinge auch on air klären.
Ja. Dafür ist es da. Wir sprechen ja sonst nie miteinander und deshalb denke ich mir immer, ja, wenn es irgendwas zu bequatschen gibt, dann alles.
Lassen wir alle teilhaben.
Der gläserne Podcast. Okay. Was ist dir denn dabei aufgefallen? Torschützen Enrico Valentini und Johannes Geis, so viel kann ich dazu beitragen.
Und zwei Fernschüsse.
Wollte ich nicht erwähnen.
Ja, so viel kann ich beitragen.
Vielen Dank. Einer schöner als der andere. Der eine abgefälscht und der andere ein Freistoß.
Ja.
Aber
ist okay.
Ist okay. Also ich finde auch.
Ja.
Gegen den Regionalligisten darf man auch Fernschüsse mal probieren.
Solange es reingeht, ist ja alles gut.
Ja.
Und beim Freistoß aus der Position darf man auch direkt schießen.
So ja. Ja. Und wir fanden das Spiel beide ganz okay. Zumindest ersten Halbzeit.
Genau. Ich fand es ganz lustig. Das habe ich auch getwittert, weil ich so das Gefühl hatte, viele haben sich in der Betrachtung des Spiels so ein bisschen vom Sky-Kommentator lenken lassen, der da eine Sensation und eine Gleichwertigkeit herbeigeredet hat, die nicht gegeben war auf dem Platz.
Ja.
Gerade so ab der 30. Minute hatte der Club ja doch jede Menge Chancen, hat sie halt nicht gemacht. Robert Jendrusch im Tor bei den Kähnern, wie ich jetzt gelernt habe.
Ja, leider hast du das gelernt, dass es so verwendest es inflationär inzwischen, ja. Die Kähner. Ich bin beim Kahnsinn hängen geblieben, deshalb bei mir ist in jeder Überschrift der Kahnsinn drin, aber gut.
Ja, also der hatte einen guten Tag, der hat dann auch zwei Paraden, wo ich sage, den muss man vielleicht gar nicht so halten, wie es ist, aber
an welche denkst du doch? Gegen Dua?
Gegen Dua, wo er ja wirklich die Hand rauskriegt und den anderen, da war ein anderer Fernschuss auch noch oder ein Schuss dabei, wo ich sage, ja, also den kann man auch anders abwehren, ne?
Und dann von Kastrop, glaube ich, oder? Kastrop?
Ja, ich glaube.
Irgendeiner wird noch an Pfosten gelenkt.
Ja, von Möller-Daly geht an Pfosten.
Ja,
also
ja.
Da waren viele Chancen dann gerade in der Phase dabei. Am Anfang war es ein bisschen schleppend, aber dass man in so ein Pokalspiel dann halt auch bisschen nervös vielleicht reingeht, kann man glaube ich auch nachvollziehen.
Zumal ja wirklich die Fallhöhe enorm war. Also das ist, du hast in der einen Woche das Derby vor euphorisierten 40.000 Menschen und musst dann ein paar Tage später bei einem Viertligisten antreten, wo du dich nur blamieren kannst. Das habe ich auch Florian Hübner nach dem Spiel gefragt und er hat auch gesagt, ja, das war natürlich schwierig, weil gefühlt war das vor einer Woche das wichtigste Spiel der Saison und jetzt halt bei einem Viertligisten. Also, und dafür war die erste Halbzeit wirklich seriös, wie es auch Robert Robse Klaus genannt hat.
Genau. Und dann nach der Pause war es dann tatsächlich so da. Also nach der Pause fand ich's dann für 20 Minuten so schlecht, wie der Kommentator es in den ersten 45 Minuten gesehen hat.
Wäre interessant. Also wie hat's er dann gesehen in den 20 Minuten?
War ja, nimmer so schlecht, weil da war ja Nürnberg dann vorne. Da.
Ja.
also das war dann, da war es dann aber auch so, ne, also es war so ein bisschen parallel zum Spiel gegen Fürth, da war es ja auch so, dann nach der Pause der Gegner plötzlich aggressiver, klar mehr vom Spiel auch, aber kommt nicht zu Abschlüssen und letztlich war es ja genauso, du hattest diese eine Szene von Kieré, der wo er geschickt wird und den Ball übers Tor jagt, aber sonst hattest du ja an wirklichen Chancen eigentlich auch nichts.
Ja.
Und das war, also sah immer ein bisschen gefährlich aus, aber
erstaunlicherweise war das gar nicht die Chance der Kähner mit dem höchsten Expected Goals Wert. Das hat mich überrascht, als ich
Expected Goals Wert schon, aber nicht Post-Shot
Expected. Ja, genau.
Also der Unterschied dazwischen ist halt, wenn du die nur Expected Goals nimmst, dann nimmst du die Schussposition und die Positionierung des Torwarts vorm Schuss so ein bisschen rein. Und beim Post-Shot schaust du dann die Positionierung vom Torwart und die Schussart und so weiter. Und schaust du dann an, was passiert, wenn der aufs Tor kommt. Also der Unterschied ist quasi, vorher berechnest du die Wahrscheinlichkeit mit ein, was passiert oder wie hoch die ist. Kann ja auch daneben gehen.
Ja.
Und beim zweiten, bei der Post-Shot-Wertung ist dann, wenn der aufs Tor kommt, wie oft ist er drin? Und da ist so ein Kopfball oder so ein Abschluss aus der Situation eben laut dem Y-Scout-Modell zu 85% drin. Das war in der 21. Minute nach einer dieser Einwurfschleudern.
Die du angekündigt hast vor dem Spiel, mir zumindest per WhatsApp.
Ja, und ich mich sehr geärgert, es in der Pressekonferenz nicht gefragt zu haben, weil ich den Knopf zum Melden auf meinem Handy nicht gefunden habe. Ich habe es einmal gefunden, aber vergessen, okay, wo es ist beim zweiten Mal. Und ich habe aus der Schule die Pressekonferenz gemacht, weil ich ab 9:30 dann Seminarsitzung hatte. Und
eine schöne Pressekonferenz war das in aller Herrgott.
Ja, das hat mich sehr gewundert.
Mich auch. Das hat mich fast noch, ja, das hat mich sehr empört. Also 9 Uhr, gut. Ich Beschwerden auf hohem Niveau von Journalisten, die die Zeit nicht mehr verstehen.
Aber das wäre, glaube ich, vor 20 Jahren wär da keiner gekommen, oder?
Nee, da wäre wirklich niemand gekommen. Da ging es ungefähr um 14 Uhr los mit der Arbeit. Aber gut, wir wollen ja nicht von früher sprechen, weil so alt fühlen wir uns dann doch noch nicht. Tatsächlich erstaunlich, dass der Kopfball, also im Stadion ist mein Eindruck gewesen, die zweite Chance wäre die größere und vielversprechendere gewesen.
Im Prinzip ist es ja auch nicht falsch, weil ich meine, er muss ihn halt aufs Tor bringen. Das Problem ist, dass er ihn nicht aufs Tor bringt. Und dann ist es natürlich keine so wahnsinnig gute Chance mehr, wenn er ihn nicht aufs Tor bringt. Aber wenn man sich's anguckt, ne, er hat eigentlich... muss er nur das Toreck oben anvisieren beim Kopfball, der Pazurek, aber er schafft es halt irgendwie nicht, den Ball da hinzukriegen und Klaus kann ihn relativ souverän runterpflücken.
Ja.
Also das ist schon interessant. Aber nicht die einzige Szene nach so einem Einwurf.
Gab es in Nürnberg auch noch nie, oder? Dass es mal einen Spieler gab, der solche Einwürfe.
Ich bilde mir ein, Frank Wieblishauser hatte ganz gute Einwürfe, aber.
Okay.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Teil der Aufstiegsmannschaft unter Klaus Augenthaler damals. Ja. Und dann sehr schwer verletzt. Mit Schienbeinbruch oder sowas und.
Ja, nach einem Foul.
Ja. Und dann fand er nicht mehr zu alter Stärke, wäre mal ein sehr guter gar nicht eigentlich, von dem wir heute keinen haben, ne?
Da, nee.
Nee, du hast Ferien, aber machen wir ja nie bei Pokalspielen. Altes Kadettgesetz, dass es da keinen Gerch gibt, weil ich mich auch einmal erholen muss von den vielen Niederlagen, die ich da einstecken muss. Es haben dann nach der Pause gefehlt, die intensiven Läufe hat Robert Klaus in diesem sehr schönen Pressekonferenzraum im Leimbach, heißt es Leimbach-Stadion? Behaupte ich jetzt die ganze Zeit, aber ich will immer Leimbachtal, aber das ist, glaube ich, wieder was anderes. Also Leimbach-Stadion behauptet. Hast du da, oder also ja, es ist überraschend, wenn man 1-0 führt als Zweitligist beim Viertligisten, dass man dann vielleicht nicht mehr ganz so sehr angestrengt Fußball spielt.
Ja, vielleicht es ist ja eher so, dass das sieht man an den Daten auch ganz gut, dass die Gastgeber plötzlich viel, viel intensiver da waren. Also die haben ihre Pressing-Intensität enorm hochgeschraubt. Also es gibt ja diesen Indikator, der nennt sich Passes per Defensive Action. Also wie viele.
Einer meiner Lieblings.
Ja. Wie viele Pässe.
Tatsächlich mag ich sehr gerne.
Ja. Wie viele gegnerische Pässe lässt du pro eigener Defensivaktion zu? Das ist natürlich immer ein bisschen Ballbesitz abhängig, aber nicht alleine. Und da war es eben so, dass Kahn Marienborn in der ersten Halbzeit einen Wert von 22 hatte, also 22 Clubpässe pro eigener Defensivaktion von den Kähnern und nach der Pause von 5. Und ich glaube, da sieht man dann auch, dass sie halt einfach schon nochmal ihre Intensität hochgedreht haben.
Ja.
Und wenn man dann nicht dagegen hält, dann passiert sowas auch. Also ich glaube, sie waren auch so ein bisschen überrascht. Und es war dann auch, und das ist ja die nächste Parallele quasi zum Derby nach der Umstellung dann, also man hat dann auf Doppelsechs umgestellt.
Dann ging's wieder.
Ging's wieder, ja. Also
James Lawrence hat einen Teil auch dieser Doppelsechs dann irgendwann gebildet, bilde ich mir ein.
Ja.
Ja. Eine der Fragen, die man auch mal beantworten kann, um nochmal kurz von diesem, weil es mir jetzt einfach einfällt, und kurz von diesem Spiel wegzugehen und vielleicht mal eine erste Einschätzung von dir. Wie wird sich denn durch den Weggang von Esker Sørensen das Aufbauspiel des ersten FC Nürnberg verändern? Mit Christopher Schindler und Hübner hatten wir da jetzt zwei Innenverteidiger in den beiden Startelfen nach Sørensen, die jetzt nicht berühmt sind für ihre Key Passes. Oder
ja, fürs Aufbauspiel an sich.
Glaubst du, da muss man, ändert sich grundsätzlich was? Wird Johannes Geis da dann noch wichtiger, weil er sich noch mehr fallen lassen muss und das Spiel aufziehen? Oder wie gleicht man das aus? Oder können die beiden das auch? Gegen Fürth war es nicht notwendig, weil da hat man die Bälle nach vorne gedroschen. Aber ja. Jetzt am Freitag hat man das schon auch mal mitunter gemerkt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine, es ist aber eher, glaube ich, eine Philosophiefrage. Also Christopher Schindler ist jetzt kein ganz, ganz schlechter Aufbauspieler, sondern kann das theoretisch schön. Hübner ist schon eher so derjenige, der, ja, mal wenn dann den kurzen Ball spielt oder das Ganze, rustikaler löst, aber
Aufbaugrätsche,
ja. Also wenn man sich so die Karriere von Schindler anschaut, wenn er mal gefordert war, aber das ist ja die Frage, er hat halt auch selten mal jetzt so gespielt, ne? Wenn du Premier League mit Huddersfield spielst, dann bist du als Innenverteidiger nicht am Aufbau beteiligt. Wenn du guckst, wie er in der zweiten Liga, in der Championship gespielt hat, da war es meistens eben schon so, dass er, ja, dass sein Aufbauspiel nicht so schlecht war, aber Lawrence, ne, ist schon nochmal eine andere Kategorie, also den kann man schon mal bringen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass das Geist dann öfter, wie man, Achtung, moderne Fachsprache, dass der abkippt,
ja,
und dann sich in die Kette fallen lässt.
Aber ein bisschen was muss man verändern, oder? Wenn Sørensen weg ist, der jetzt auch nicht der überragende Aufbauspieler war, aber.
Ja, muss man irgendwie, ja, weiß ich gar nicht. Also das kommt ja darauf an, wie du es machst. Wenn du jetzt wie gegen Fürth einfach dazu übergehst, das Ding möglichst immer direkt Richtung Stürmer und Richtung Dua zu spielen, dann nicht. Oder auch gegen St. Pauli war es ja so, dass der Aufbau war ja da komplett über links. Also da hat man ja immer quasi den Ball einfach auf Handwerker gegeben und der hat dann aufgebaut. Ja. Dann braucht man es auch nicht. Also so dieses Aufbauen über die Mitte, wenn man machen will, dann braucht man es. Wenn man natürlich sagt, das kommt bei uns eh nicht in Frage, dann wären da die Spieler auch nicht. Dann ist die in der Innenverteidigung das natürlich auch nicht gefragt. Also dafür habe ich aber jetzt einfach zu wenig bisher gesehen.
Ja.
Um das abschließend zu beurteilen.
Ja, okay. Du hast mir jetzt mit, das finde ich immer sehr schön, wie du mir mit netten Worten sagst, dass meine Frage Schwachsinn war. Das ist sehr vornehm von dir. Vielen Dank dafür.
Die Frage ist nicht Schwachsinn, die Antwort ist halt nur im Fußball meistens, es kommt drauf an und das ist selten zufriedenstellend.
Ja, ich stelle sie Robert Klaus auch mal. Vielleicht weiß der dann auch nicht viel mehr. Der müsste eigentlich mehr drüber zu berichten wissen, ne? Aber verrät es wahrscheinlich wieder nicht, weil er.
Ja, weil man könnte ja meinen.
Ja.
Ja.
Er verfachlicht diese Debatte wieder mit wobei er ja in dieser, das jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich die Pressekonferenz vor dem Spiel so großartig fand, weil er, als ich ihn nach Kahn Marienborn gefragt habe, also schon wieder sehr nah an seiner ehemals St. Pauli-Pressekonferenzform war und erstaunlich ins Detail gehen konnte, zumindest das, was mir als Detail vorkommt, über diesen Viertligisten. Das war lustig.
Es war gut, ja. Also
es hat es war vor allem, also man hat gemerkt, dass er den Gegner ernst nimmt, was ja sehr schön ist. Also man hat den Respekt gespürt vor der Arbeit der nicht ganz so guten. Das ist ein guter Charakter, Zug.
Ja, und es war, ich glaube, er hat sich dann schon auch bestätigt gefühlt, weil er es ja dann nach dem Spiel auch nochmal betont hat.
Ja.
Wie, dass das quasi alles, was er gesehen und angekündigt hat, auch eingetreten ist.
Ja. Ja, okay. Trotzdem, der Club besser besetzt und deshalb am Ende auch als Sieger nach dieser Umstellung auf Doppel-6 Winsheimer und Schuranov kamen auch noch rein für Daferner und Dua. Ja, dann trifft Valentini, der jetzt Führender in der internen Torschützenliste ist, wie ich in einem anderen belanglosen Text für nordbayern.de heute fröhlich verkünde. Auch schön eigentlich. 3 Pflichtspiele, 2 Valentini-Tore. Und offenbar ist dieser Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite doch etwas offener als gemeinhin und vorab angenommen. Oder glaubst du, das war jetzt einfach Zufall, dass Valentini auf St. Pauli mal ein Tor schießt, dann im Derby muss er rein und im Pokal kriegt er halt wie andere Ergänzungsspieler seine 90 Minuten?
Ja, momentan würde ich es schon noch so sehen. Andererseits ist es ja auch ganz angenehm, wenn man sieht, dass Valentini da jetzt auch wieder ein bisschen an Dynamik und an Kraft, Energie, ich weiß es nicht, da aus diesem Duell zieht, dass er sich eben nicht, dass er es nicht einfach abschenkt, diesen Zweikampf.
Ja, hat er auch im Leimbach-Stadion noch behauptet. Wenn es falsch ist, dann ziehe ich es jetzt einfach wirklich radikal durch. Was sehr schön war, weil die Mixed Zone, wie man sie aus der Bundesliga kennt, wo Spieler und Journalisten aufeinandertreffen, die gab es im Leimbach-Stadion einfach nicht, sondern wir durften, was ich das letzte Mal bei Erzgebirge Aue vor 100 Jahren erlebt habe, einfach auf den Platz runtergehen, was die Nürnberger Verantwortlichen und Spieler sichtlich erschreckt hat. Aber er hat auch nochmal gesagt, das ist jetzt nicht die Saison, in der es einfach austrudeln lässt, sondern vielleicht geht er ja noch ein Jahr. Ja, endlich mal wieder ein Schweigen in diesem Podcast von Florian Zingel.
Ja,
niemanden treten will, aber ja. Egal, ist ja schön, dass Enrico Valentini erfolgreich in diese Saison gestartet ist. Müssen wir noch ein paar, wir wollen nicht alles verraten, was am Montag auf nn.de von dir erscheint, aber ein paar Daten erwähnen in diesem Spiel oder machen wir Schluss.
Wäre sehr kurz. Ja, ich glaube, insgesamt ist das schon so das Essentielle, jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen. Jetzt bin ich kurz abgelenkt. Ich glaube, Hamburg hat das 2-1 geschossen. Also,
ärgerlich. Ah, und ich kriege in dieser Sekunde eine WhatsApp von meinem Freund Hartfried, der tatsächlich auch ärgerlich schreibt. Also das ist,
gut.
Ja. 2-1, da wird Laura traurig sein, wir auch.
Aber es ist Verlängerung, also von daher haben sie noch Zeit.
Ich fürchte, es wird nicht mehr klappen. Ach, wir sollen über Klimawandel auch noch reden, hat uns Ratis Pona.
Ja, aber es wird ja alles gut, weil alle Spiele eine Minute später anfangen.
Ja, genau. Was die Ultras Nürnberg vor allem offenbar kalt erwischt hat, weil sie mit einer Pyro-Show in dieses Spiel starten wollten, diese Pyro-Show auch veranstaltet haben, aber dann das Spiel nicht begonnen hat, weil es dummerweise erst eine Schweigeminute für Uwe Seeler gab und dann noch eine Schweigeminute fürs Klima, so in etwa. Oder erst die Schweigeminute fürs Klima. Naja, egal. Und da brannte und leuchtete es hell im Gästeblock. Ja, schlechtes Timing. Aber
sehr schlechtes Timing, aber
gut. Ich wusste tatsächlich auch nicht, dass Uwe Seeler nochmal gedacht wird an diesem Wochenende. Also ich war davon, hätte ich Pyrotechnik gehabt, ich hätte sie ja auch schon gezündet und hätte mich dann ein bisschen geschämt, aber
ja. Wobei der in dem Tweet angesprochene Punkt natürlich absolut legitim ist. Ne? Also es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, außer das Fernsehen, dass man, also wie beim Derby oder auch bei den Spielen um 13 Uhr das Flutlicht anmacht. Also.
Ja, aber das ist ja der Punkt, oder? Dass das Fernsehen drauf besteht.
Ja, aber das muss ja nicht so sein. Also.
Sondern keine Live-Übertragungen mehr oder kein Fernsehen mehr? Nee,
aber du brauchst halt das Flutlicht nicht zwingend fürs Fernsehen.
Also. Ja, ich bin kein Lichttechniker, deshalb.
Also wenn ich jetzt angucke, wenn ich jetzt das Spiel da in Hankhofen anschaue, wo die Gastgeber gerade das 1-0 nach dem Standard gemacht haben, da ist kein Flutlicht und das ist trotzdem sehr gut.
Standards sind scheiße, keine Frage. Das war auch ja schön, ne? Wie ich deine, wenn du einmal eine Flanke aufmachst, dann stoße ich da rein. Und das war sehr lustig, weil ich deinen Tweet gelesen habe. In der Sekunde, in der Johannes Geis zum Freistoß antrat, dann dachte ich mir, okay, der muss ja jetzt, ob dieser Ankündigung, muss er rein.
Und, also ich habe quasi das Tor geschrieben.
Ja, du hast das
naja, Tor. Naja, da ist alles gut.
Geschrieben. Nimmst du dem Deutschen Fußballbund diese Klimakampagne?
Ja. Ja, also ich nehme dem den Teilen der Verantwortlichen als Person nehme ich das schon ab, also so ist es nicht, aber dem Verband als Ganzen, also ich meine, da muss man ja ganz woanders auch anfangen, ne? Also wer da tatsächlich auch irgendwie nach Katar fliegt in ein völlig und dann irgendwie seine Fans auch noch in ein anderes Land lagert und also
es und dann ist auch ja immer wieder einfliegen lässt den, genau, immer gut, wieder aber einfliegen. Fans sollte man vielleicht im Zusammenhang mit dem Fanclub Deutsche Nationalmannschaft auch nicht
unbedingt. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, es gibt schon so Menschen, die halt wirklich jedes Spiel der jetzt nicht mehr Mannschaft anschauen.
Was ich schade finde, dass es nicht mehr Mannschaft heißt.
Also das war so schön kritisierenswert, ne?
Nee, weil ich ja von den vielen Interviews, die ich aus Versehen, weil ich für einen Kicker-Redakteur gehalten werde, vor irgendwelchen Turnieren mit ausländischen Medien geführt habe, war ja auch mal eins in Mexiko dabei. Und die haben, ich glaube, das war 2008 oder 2006 oder sowas. Und die haben ja da schon immer von die Mannschaft oder La Mannschaft geschrieben und gesprochen. Deshalb fand ich das jetzt überhaupt nicht so schlimm, dass beim DFB das übernommen wurde, aber gut. Einmal empöre ich mich nicht, empören sich alle anderen. Ja, also ich befürchte, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend für Ratispona, wie wir jetzt mit dem Thema umgehen, aber
ja, ich glaube auch, als jeder Bürger eines westlichen Staates ist da immer ein bisschen heuchlerisch, egal was
ist. Ja, so ist also, es.
Jeder Fleischessende noch mehr und also.
Ja, und da du heute beim Endres Schnitzel gegessen hast und ich gestern billig Fleisch Currywurst in Siegen, esst weniger Fleisch oder so, aber das nimmt uns hier auch keiner ab, glaube ich.
Schwierig.
Ja. Aber wir, ja, das schneide ich raus. Das erste Mal, dass 10 Minuten rausgeschnitten werden aus diesem Podcast. Kann ich leider nicht, weil ich nicht weiß, was wir vor 10 Minuten gesprochen haben und dann jetzt keinen Übergang mehr hinbekommen. Aber schaut auf eure Ökobilanz oder so. Mehr kann man ja nicht raten.
Ja, wobei das auch wieder sowas ist, ne? Also die Individuum, das
Runterbringen
aufs das Individuum ist natürlich auch wieder sowas, wo man
natürlich
sagen kann, ne, da ziehen sich dann andere versuchen sich andere aus der Verantwortung zu ziehen.
Aber ja, das ist vollkommen klar, aber trotzdem muss man ja auf das Runterbrechen aufs Individuum nicht verzichten. Deshalb nur, weil man weiß, dass andere die wahren Umweltschweine sind. Also schwierig, was jetzt der Dickmeier wohl, wie uns der Dickmeier da jetzt wieder wegbringen würde. Ich habe keine Ahnung.
Wird auch vom Endres erzählen.
Wahrscheinlich. Sehr großen Hunger hatte ich heute im Zug und dann hast du dieses Schnitzelbild geschickt und im Bordbistro gab es natürlich nichts, weil technische Probleme.
keine Überraschung, oder?
Nee. Wobei ich eigentlich immer cool bin mit der Bahn.
Naja, ich bin auch relativ oft, wenn ich in München bin, fahre ich ja ICE runter.
Ja.
Das ist eigentlich angenehm, also kann man nichts sagen.
Erik Wegesser, um beim Essen zu bleiben. Oh, boah, das schneide ich jetzt aber wirklich raus. Ja. Das schneide ich wirklich raus. Hat sich den Knöchel verknackst. Das könnten wir noch schnell besprechen. Luft-Kopfball-Duell. Und er kommt auf wie einst Lino Tempelmann beim FC St. Pauli. Lino Tempelmann hat die ganze Halbzeit damals noch durchgespielt, wenn ich mich recht erinnere, und fällt jetzt aus mit einem Bänderriss. Und Erik Wegesser hat zumindest ein bisschen noch weiter gespielt und konnte dann nach dem Spiel bei dem Gang in die Kurve schon gar nicht mehr mithüpfen mit den Kameraden. Wie finden wir das? Doof, ne?
Ist immer doof. Andererseits, ne, also die Begründung mit dem Adrenalin, die wird schon, da wird schon was dran sein. Also
die Robert Klaus, so hat's Robert.
Man merkt, genau. Man merkt's halt einfach nicht. Ich meine, wir erinnern uns an, was ich glaube, Otto Addo war das, der mit Kreuzbandriss noch ein Tor geschossen hat, weil halt einfach so viel Adrenalin dann drin war.
Aber ist es da nicht an anderen zu sagen, ja, dann lass Problem mal, oder ist es?
Ja. Ist, glaube ich, tatsächlich, also da müsste ich jetzt meinen Papa fragen als Mediziner. Ich glaube tatsächlich, dass es auf dem Platz zu diagnostizieren gar nicht so einfach ist, was es ist.
Mhm. Und wenn dann der Spieler sagt, geht noch, dann musst du als Arzt sagen, geht anscheinend noch.
Ja, und halt auch, ne, die Tests, die man dann macht, die sind ja, ne, man macht ja nicht umsonst der MRT, also, oder ein, wie hat er gesagt, Bildgebungsverfahren.
Ja, fand ich auch eine schöne Formulierung.
Ja.
Also auch kein Grund, sich zu empören.
Irgendwie kriegst du mich nicht zum Empören.
Ja, ich merke schon. Und all die Themen, die ich über die Woche verteilt habe, lösen sich gerade in Luft auf. All die Empörungsthemen, die ich in die Zeitung oder auf Nordbayern oder sonst wo hinschreiben wollte. Diesmal Wegesser. Lino Tempelmann immerhin kann schon wieder am Pfalzner Weiher schuppen. Ja, sonst noch was oder haben wir es dann für heute? Wir müssen heute nicht so lang machen, weil wir ersparen uns ja die Sprechzeit von Uli. Und du bist ja auch einigermaßen lädiert.
Ja, ich bin ein bisschen lädiert durch den Magen-Darm-Virus, den mir meine Tochter aus der Schule, wohl meine Tochter, ich will im Gegensatz zu anderen Eltern in anderen Elterngruppen keine Schuldigen
nennen. Du hast einen Streit in einer Elterngruppe angefangen.
Nein, ich habe nicht in einen Streit in einer WhatsApp-Gruppe. Meine Tochter war am Montag in der Schule, hat sich da übergeben, wir haben sie abgeholt, dann war sie die restlichen 22 Stunden bis zum nächsten Anstellen in der Früh auf dem Anstellplatz der Schule symptomfrei. Mhm. Deshalb haben wir sie halt in die Schule geschickt. Und in dem Moment, wo sie in der Schule war, hat sie sich wieder übergeben. War zugegebenermaßen, wahrscheinlich hätte man dann einfach sagen müssen, ja, du bleibst halt daheim, aber wenn ein Kind irgendwie 22 Stunden lang gar nichts hat,
dann schickt man sie in die Schule.
Genau, und auf jeden Fall gab es dann eine empörte Meldung, dass also, wo diese Mutter tatsächlich wortwörtlich Danke für den Magen-Darm-Virus an die Eltern von Elli geschrieben hat. Und dann noch dazu geschrieben hat, das kann ich auch echt nachvollziehen, dass sie dann sagt, ja, lieber bitte ein Kind nett, wenn es krank ist, in die Schule schicken, finde ich völlig legitim, aber über das erste habe ich mich sehr ordentlich aufgeregt, habe also, ich bin nicht in dieser Gruppe, sondern nur meine Frau, ich habe also nur den Screenshot gesehen, aber da war die Telefonnummer der Dame, war schlecht, weil dann habe ich sie angerufen und die Dame hat keinerlei Rechtsbewusstsein gesehen, also sie hat nicht eingesehen, dass Danke für den Magen-Darm-Virus keine Art und Weise miteinander zu kommunizieren ist, erst recht, wenn man nach 2 Jahren Pandemie vielleicht gelernt haben sollte, dass Infektionswege nicht immer ganz so klar verlaufen, gerade bei einer Schule, wo gerade teilweise halbe Klassen ausfallen mit Magen-Darm-Virus, hat sie nicht verstanden und dann habe ich irgendwann dann doch sehr deutliche Worte für das Verhalten gefunden.
Ja. Und sie hat es immer noch nicht verstanden, wahrscheinlich.
Nein, Grüße, sie hat es nicht verstanden. Sie hat dann aufgelegt, weil sie sich
angegriffen.
Wahrscheinlich hat sie sich beleidigt gefühlt, weil ich das Verhalten mit einem nicht so schönen Wort bezeichnet habe, aber ich betone nicht sie, sondern nur ihr Verhalten so bezeichnet habe.
Asozial. Was ja.
Ja, ist kein gutes, ist kein gutes Wort, weiß ich.
Weiß ich nicht. Ich finde es immer gar nicht so schlimm. Also das ist ja einfach nur.
Aufgrund der Historie, wo es herkommt, finde ich es nicht kein so wahnsinnig gutes Wort. Aber im Prinzip ist es, habe ich nur gesagt, so verhält man sich in der Gesellschaft untereinander nicht. Und dazu stehe ich auch.
Ja, aber das ist, dann bleiben wir mal bei dem Wort. Kommt es denn daher oder ist es da nur?
Ja, es kommt mit Sicherheit nicht daher.
Umgedeutet worden, eben. Ja. Also und deshalb, das ist, gibt's ja einige.
Ja. Aber also ich stehe da auch weiter dazu, dass das so ein Verhalten ist nichts anderes. Da also kann mich immer noch schön aufregen, weil wenn man sowas in der Elterngruppe macht, da weiß man einfach nicht. Also es ist unverschämt und unanständig ist es auch.
Ja, man haltet sich von Elterngruppen fern.
Genau, das deshalb, ist, also das waren 5 Minuten quasi mit dieser Elterngruppe und ich bin schon wieder fertig damit. Also das hat einen Grund, warum meine Frau da drin ist und nicht ich, weil ansonsten gäbe es mehr von diesen Telefonaten und ich glaube, es wäre. Meine Tochter würde wahrscheinlich mit niemandem mehr reden dürfen.
Ja, so ist es. Meine darf mit niemandem reden. Ich habe ja den hervorragenden Trick, dass ich all diese Gruppen, in denen ich sein muss, warum auch immer, gemutet habe und deshalb oft nur mit großer Verzögerung irgendwelche Skandale in irgendwelchen Einrichtungen mitbekomme. Ist auch ganz gut, weil dann ist es meist schon wieder vorüber und andere haben sich gestritten und auch eine gute Taktik, aber
ja.
Das nur so viel im Familienratgeber-Podcast von nordbayern.de.
Ja. Spoiler, die Dame hat übrigens dann ihr Kind nach 2 Tagen wieder in die Schule geschickt. Wir haben uns das den Rest der Woche daheim gelassen, aber das nur am Rande.
Wenn wir jetzt noch ihren Namen nennen, dann sind
Nein,
wir
das
wieder
ich nicht.
Im ich hab auch der Bereich.
Ja, genau. Ich weiß schon, warum ich das nicht tue. Vielleicht hört der ein oder andere zu, der jetzt erkennt, wer das ist. Unsere Nachbarn hatten schon eine Elterngruppe mit dem älteren Kind gemeinsam. Die haben mein Urteil weitgehend geteilt.
Ja, ich auch. Aber ich teile ja fast alle deine Urteile, bis auf das zu Distanzschüssen. Ja, genau. Ja, schön. Jetzt ist es doch noch launig zu Ende.
Das hat zwar nichts mit Fußball zu tun.
Aber. Und irgendwie haben wir jetzt auch noch ein Gerch geliefert, weil alle können jetzt raten, wer dieser Mensch ist, der Florian Zenger zu einem Anruf gezwungen hat, provoziert hat. Okay. Nächste Woche spielt der Club gegen Jahn Regensburg, die doch auch irgendwie eine Pokalsensation gerade.
Ja, da steht es 2-2 gegen Köln jetzt in der Verlängerung.
Also. Ich war mal bei Jahn Regensburg gegen Köln, als Julian Wiesmeier und
Wilson Kamawaka.
Ja, für Köln. Ging auch 2-2 aus damals. Der Jahn führte irgendwie ewig 2-0. Riesenstimmung im Stadion und dann ging es noch 2-2 aus.
Das alte Jahn-Stadion oder war das schon das neue?
Das war noch das alte Jahn-Stadion, ja.
Ah, das Stadion, in dem ich mein allererstes Fußballspiel erlebt habe.
Ja. Und welche Paarung? Jahn gegen?
Gegen Heidingsfeld.
Ah, ein Würzburger Vorort oder Stadtteil oder so.
Stadtteil war es. Ging 1-1 aus. Mein Opa, Gott hab ihn selig, hat mich da mitgenommen. Der hatte eine Dauerkarte damals, als das, ich weiß gar nicht, ob das Bayern oder Landesliga war. Hat mich mitgenommen auf die Haupttribüne aus Holz und es war kalt und neblig. Und
ja.
Aber schön. Es war, ne, also.
Ja,
war,
super.
War mal das erste Mal, also nachdem ich beinahe in Berlin das erste Mal im Stadion gewesen wäre.
Das wäre mal bescheuert also, gewesen, deshalb Kompliment.
War das gut? Nee, aber mein Vater hätte da Mannschaftsarzt vertretungsweise, ich glaube, bei bei Blau-Weiß 90 hätte sein müssen sollen. Aha. Und dann habe ich aber Windpocken gekriegt und dann wollte die Mannschaft plötzlich nicht mehr, dass mein Vater
da kommt. Wo ich jetzt vor kurzem Gürtelrose hatte, was ja auch Windpocken-Viren sind. Ja. Und ich in damals bei in Regensburg war mit dem Kollegen Westgate, der jetzt schon das zweite Mal hintereinander in diesem Podcast erwähnt wird, der wiederum aus Würzburg kommt und deshalb auch den SV Heidingsfeld gut kennt. Also so viele
Querverbindungen. Und aber kein Anhänger der Würzburger Kickers ist, wie ich am letzten Wochenende dann festgestellt habe, als er da war.
Da streiten sich die Gelehrten. Behauptet immer, dass er, oder er hat lange behauptet, Würzburg ist blau-weiß oder so, wegen des Würzburger FVs. Und als dann die Kickers aber erfolgreich wurden, hat man ihn öfter in den, aber ein schwieriges Thema, man darf ihn nicht damit konfrontieren, okay. Also ein Erfolgsfan.
Sozusagen. Weil er wollte nämlich das WLAN-Passwort für die Würzburger Kollegen extra in Würzburg ist blau-weiß ändern.
Ja, jetzt, wo es mit denen bergab geht, schwenkt er wieder um, also ein Fähnlein im Wind, aber naja, hat's ja auch nicht leicht. was machen wir noch? Nix mehr, ne? Jetzt verabschieden wir uns einfach. 51 Minuten. Ja, jetzt wird's eigentlich gerade lustig.
Jetzt
aber,
wird's launig, ja. Also,
ja. Ne? Aber es geht nicht mehr um Fußball. Was zeigt?
Naja, jetzt ein bisschen schon.
Wo wir unsere Qualität.
Wir können Manuel Feil noch loben, der mit der SV Elversberg Bayer Leverkusen aus dem Pokal geworfen hat. Früher beim Club gespielt hat, Sinan Tekkaci, spielt auch bei Elversberg.
Ja. Michael Wiesinger trainierte mal Elversberg. Ehe er den Club rettete. Bayer Leverkusen ist raus. Fliegen die auch häufig aus der
Gefühlt Frühjahr? Ja, aber wahrscheinlich ist es einfach nur, man erinnert sich einfach an alles und dann.
Ja.
Ist es eher das.
Blau-Weiß 90 Berlin, ich erinnere mich an dieses 7:2, als Rudi Stenzel Tore für den Clubschuss im städtischen Stadion. Aber gut.
Jetzt haben wir noch echte Gerchs auch.
Ja, aber Rudi Stenzel bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir den nicht schon mal hatten. Aber diese Liste. Meine Frau schreibt auch eine WhatsApp, weil unsere Katze heute notoperiert werden musste. Eine unserer Katzen. Weil sie sich den Bauch aufgeschlitzt hat beim Versuch des Nachtens durch ein gekipptes Fenster wieder ins Haus zu kommen. Das zwar geschafft hat, aber nicht unter Vermeidung einer größeren Verletzung, aber sie hat es wohl überstanden.
Das mit den gekippten Fenstern habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das mit Katzen wohl nicht so,
Die geile Idee
so gut
ist.
Ja, nicht so.
Ja.
Das hat also mein Büro ist ja im Keller, ich mache mein Fenster grundsätzlich zu.
Ja.
Nicht nur damit wütende Mütter nicht einsteigen, sondern auch damit die Katze nicht irgendwie
das Magen-Darm-Virus reinschmeißen durchs gekippte Fenster und das dann euch in die Schuhe. Ja, das soll uns eine Lehre sein, aber das glimpflich ausgegangen ist, bis auf für unseren Geldbeutel. Aber gut, das ist nun.
Wie heißt die Katze?
Die Katze heißt Helena. Benannt nach einer russischen Frau, die wir mal im Schwimmbad kennengelernt haben und die sich nach dem Namen meiner Tochter erkundigte und dann, nachdem die ihren Namen gesagt hatte, sagte sie heißt Helena. Länger war die Konversation nicht, aber als wir dann danach die Katze bekamen, dachte ich mir, nennen wir sie mal nach dieser russischen Frau. Ja, jetzt heißt sie so.
Ich habe jetzt das Spiel, dieses 7:2 noch schnell aufgemacht. Ne?
Also Rudi Stenzel, Rainer Geier, ja. Drei Tore und die anderen zwei, die weiß ich tatsächlich nicht mehr. Lass mich raten.
Eckstein und...
Und Norbert Katsche-Wagner.
Joachim Filipkowski.
Oh.
Und das 7:2 für Blau-Weiß Berlin hat ein späterer Weltmeister gemacht.
Nämlich Kalle Riedl, Riedle.
Ja, boah, schon, das ist, wenn der Druck.
Es ist kein Gerch und es schon ist, läuft.
Es heißt nicht Gerch und ich brilliere hier, aber.
Ja.
Gut. Okay.
Gut, dann
ohne Gerch.
Ohne Gerch. Von letzter Woche lösen wir nächste Woche auf.
Den lösen wir nächste Woche auf, dann können noch ein paar Menschen raten, falls sie sich das Ganze im Real Life anhören. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das heute noch veröffentlichen soll, diese Podcast-Folge, oder es erst morgen mache. Zu was tendierst du?
Ja, wenn du es morgen machst, lachen die Leute über unseren Live-Ticker von den ganzen Spielen noch mehr.
Das stimmt allerdings. Das heißt, ich mache es jetzt zumindest auf ULIP noch fertig, damit mein Arbeitstag sich auch gelohnt hat, der um 9 begonnen hat. Wenn man das Übernachten im Hotel nicht auch schon als Arbeitszeit bezeichnet. Da streiten sich die Gelehrten. Aber gut, das ist dann eine Sache, die wirklich niemanden interessiert. Deshalb vielen Dank, Flo. Es ist erstaunlich, dass du nicht aufs Klo musstest jetzt in dieser... Du könntest also morgen wieder in die Schule gehen, wenn es nicht Sonntag wäre und nicht Ferien und eure Familie nicht jetzt eh schon im Beruf stehen würde, alle anderen
anzustecken.
Ich überlege gerade, ob ich das als Podcast-Titel mache. Danke fürs Magen-Darm-Virus, Florian Zenger. Schauen wir mal. Ja, du, dein Okay hätte ich, wie ich dem lache.
Sowieso. Und ja. Du kannst aber auch irgendwas mit Kähner, Kahn sind bei den Kähnern oder was
weiß ich. Ja, irgendwie. Irgendwas fällt mir ein. Oder ich mache einfach der Club Wind im
Aber wo es Kahn sind, eine Sache muss ich jetzt doch noch loswerden.
Ja.
Nämlich, wenn man ich zitiere einen Tweet, wenn man sich 2006 überlegt hätte, welcher der beiden Torhüter der Nationalmannschaft wird der Anführer einer Mackenzie-Sierung eines Vereins und welcher geht zersägt die Garage des Nachbarn, hätte man, glaube ich, nicht großartig drauf kommen können, wer da wer ist.
Ja, stimmt. Und eine schöne Geschichte. Also zwei schöne Geschichten. Naja, gut, die vom Kahnsinn ist eher langweilig, aber Jens Lehmann zersägt eine Garage. Wobei gilt da noch die Unschuldsvermutung oder nee, bei Jens Lehmann?
Angeblich gibt's eine Videoaufnahme, weil er das Kabel der Überwachungskamera getrennt hat und vergessen hat, dass die auch mit Batterie läuft, diese Kamera.
Ja. Und außerdem Unschuldsvermutung, Liesel hat ja vor kurzem getwittert, Depp hat seine eigenen Gesetze, deshalb sind wir auch unsere eigene Gerichtsbarkeit. Und ja, verurteilen.
Wir stützen uns auf die Berichterstattung. Angeblich ist dieser Nachbar, dann habe ich jetzt heute gelesen, auch 91 oder so. Also es ist auch noch, es wird eigentlich immer wilder.
Ja.
Aber ja.
Und das nur, um auf irgendeinen See zu gucken. Gut.
Ja. Aber wenn man halt nicht genug Geld hat, um sich das Grundstück direkt am See zu kaufen, vielleicht hat da auch Uli Hoeneß interveniert, dass der den nie so einen Grundstück kriegt. Das weiß ich natürlich nicht, aber dann ist natürlich schwierig.
Flo Zenger, falls in den nächsten 24 Stunden in Zabo eine Garage zersägt wird, könnte es Flo Zenger gewesen sein, der sich hier rächt an der Familie, die in Familien-WhatsApp-Gruppen Vorwürfe postet. Also, falls die Polizei in Mittelfranken mithört, wovon ich hier sehr schwer ausgehe. Hier habt ihr es zuerst gehört. Würdest du sowas machen? Andere Leute Sachen zusammen sägen? Aber jetzt wird's
ich kann absurd, nicht mal eine Säge bedienen. Wie soll ich das machen?
Gut, dann Gruß an die Familie. Ihr seid safe. Bis darauf, dass halt die Zägerkinder immer wieder mit Viren in die Schule geschickt werden.
Natürlich.
Weil die...
Weil wir als sind. Lehrer halt wissen, wie wichtig das die Schule ist.
Genau, so ist es. Sehr schön, vielen Dank, Florian Zenger. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wer es bis hierhin geschafft hat, ist unser Opfer. Held. Ja, unser Held und unsere Heldin der Woche. Der Club hat 400.000 Euro verdient mit diesem 2:0. Und gibt dieses Geld bestimmt sinnvoll
aus und wird... Und die Auslosung für die zweite Runde ist erst am 4. September.
Ah, gut zu wissen.
Weil ja, Bayern oh, und Leipzig Mist, heute Abend.
Muss ich doch noch husten.
Ja, Supercup
spielen. Bayern und Leipzig ja am Samstagabend Supercup spielen statt Pokal. Was, glaube ich, auch irgendwie dem dem
Katar.
Genau, geschuldet ja. ist.
Am Ende läuft alles auf Katar hinaus. Okay, der Kollege Funk und ich haben gestern Abend noch gerätselt beim Feierabendwein, ob dann die Spiele irgendwie Montag oder Dienstag sind. Also nein, irgendwann im September erst.
Ja, ja, nee,
also, wenn die Auslosung erst im September ist, dann.
Genau, die ist Ende August sind die.
Ende August, ja, okay. Ja. Gut, hätten wir.
Gegen dann Teutonia Ottensen und Viktoria Köln.
Ah, Teutonia Ottensen sind die, die keinen Platz bekommen, weil sie gegen das Böse spielen. Oder weil sie selber böse sind? Nee, weil sie
ich
gegen glaub, das.
Weil sie, ja, ich glaube eher. Ja. Ich habe es aber nicht zu Ende verfolgt.
Ja. Jetzt spielen sie, glaube ich, an irgendeinem ganz absurden Ort in Mitteldeutschland, würde ich es mal nennen. Aber auch das nur gefährliches Halbwissen. Und damit beenden wir diesen Podcast. Gute Besserung, Flo.
Danke.
Und eine schöne Woche. Genieß die Sonne. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Spiel in Regensburg. Bis dann. Ciao.
Ja, servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.